an die Hersteller des Heftes, indem wir uns distanzieren von diesem Vorgehen. Wer Fragen hat oder möchte gerne den Inhalt des Schreibens wissen, sollte sich an den Gemeindeausschuss oder an die Gemeindeleitung wenden. Eine weitere Entscheidung betrifft dieser Flyer hier. Ihr werdet dann bei dem Ausgehen das auch sehen. Der Gemeindeausschuss hat entschlossen, auch die Gäste, die uns regelmäßig besuchen, zu bitten, dass sie sich an die Gemeindekosten beteiligen. Und zwar sind alle Details hier, also auch die Leute, die so länger als 3 Monate schon uns besuchen, dann können gerne die Kosten unterstützen, sind unter Saalmiete erfasst. Jugendliche werden euch dieser Flyer mit allen Informationen, sind in 2 Sprachen verfasst, bei der Tür dann einhändigen. Wir haben ein Geburtstagskind heute, und zwar, ich muss kurz gucken, es ist die Ilse Ulmer, aber sie ist heute leider nicht da, aber der Simon wird die herzliche Grüße, die Glückwünsche von uns dann mitteilen. Ansonsten haben wir als Tauftage ist heute die Brigitte. Brigitte, da ist die Brigitte. So, herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen zu deinem Tauftag. Du hast dir eine Strophe von dem Lied 327 gewünscht. So wie wir sitzen, möchten wir für die Brigitte eine Strophe singen. Der Jens möchte eine Bekanntmachung gerade jetzt machen.
Ja, liebe Geschwister, und zwar wollte ich noch eine Missionsaktivität bekannt geben. Und zwar wisst ihr, dass kommende Woche auch wieder so komische Tage kommen, wie jetzt Halloween oder Allerheiligen. Und wir wollen da als Gemeinde nicht einfach nur passiv zuschauen, sondern auch die Menschen darauf hinweisen, auf die biblischen Wahrheiten. Und dazu haben wir einen Karton bestellt von so kleinen Verteilheftchen, in dem Fall Himmel, Hölle oder nur 2 Meter unter die Erde, wo wir die Menschen einfach auch darauf aufmerksam machen können, was steht eigentlich in der Bibel. Und ich stehe am Ende des Gottesdienstes mit den Heftchen und dem Karton draußen. Wer möchte, kann sich gerne was mitnehmen und ihr könnt es einfach bei einem Spaziergang verteilen oder die Menschen darauf ansprechen, am Friedhof auch, genau, wie ihr möchtet. Also ich stehe draußen, nehmt euch was mit und Dankeschön. Ja.
Vielen Dank, Jens. Wir möchten nun die Gaben sammeln. Ich bitte die Unterstützer, nach vorne zu kommen. Wir möchten nun zum Gabendanken aufstehen und Jens wird mit uns beten.
Lieber himmlischer Vater, lieber Herr Jesus, Herr, hab vielen herzlichen Dank für die Gaben, die gegeben wurden. Herr, wir möchten dich ganz besonders auch darum bitten, dass du es führst und leitest, dass sie den rechten Einsatzzweck finden und hab Dank dafür. Amen.
Amen. Wir nehmen Platz. Ein Hinweis für die Gäste, die uns vielleicht zum ersten Mal besuchen. Wir haben leider in unserer Gemeinde einen Krankheitsfall. Es geht um die Lydia Torkosch, die leidet unter Knochenkrebs und ist seit einigen Monaten im Krankenhaus zur Behandlung. Es war die Situation nicht so gut und wir haben einfach in der Gemeinde uns entschlossen, für sie am Sabbat zu beten vor dem Gottesdienst. Das möchten wir auch jetzt tun. Und als Ermutigung für die Betenden, ich habe die Information bekommen, dass ihr ein bisschen besser geht. Und zwar, es wurde untersucht und dieser Tumor ist zurückgegangen. Das heißt, ich würde sagen, das ist eine Erhörung des Gebets und Gott sei Dank dafür. Wir möchten nun wie gewohnt eine kleine Verbesserung. Okay. Der Tumor ist kleiner geworden. Ja, danke. Wir möchten wie gewohnt nochmal uns ein paar Minuten nehmen, dass wir in kleinen Gruppen, 4 bis 5 Personen, nochmal beten für Sie und dass es Gott das weiterführt. Und wer fertig ist, kann sich dann hinsetzen. Wir werden dann, wenn alle fertig sind, die Gottesdienststunde fortsetzen. Gott mit uns. Ich möchte ganz herzlich auch die Zuhörer und die Zuschauer online begrüßen. Und wir wollten noch einen Punkt von den Bekanntmachungen jetzt für die Live-Übertragung noch behalten. Und zwar ist die Aufnahme vom Ehepaar Daniel und Esther Stricker in unserer Gemeinde. So, wir freuen uns, Sie zu begrüßen. Und es war die Zeit, wo jemand, der Bedenken hat, einfach dieser zu äußern. Es kam einfach nichts. Und wir möchten heute Sie offiziell in die Gemeinde aufnehmen mit einem Votum. Deshalb bitte ich alle Gemeindeglieder, das heißt nicht die Gäste, sondern nur die Gemeindeglieder aus der Gemeinde Wolfratshausen, sich zu äußern zu dieser Aufnahme. Ich möchte die Gemeindeglieder, wie gesagt, fragen, durch Handheben, wer ist dafür, dass Daniel und die Esther Stricker in unserer Gemeinde aufgenommen werden. Bitte die Hand heben. Okay, vielen Dank. Gibt es Enthaltungen? Gibt es Gegenstimmen? Vielen Dank. Dann durch die, sagen wir so, die Mehrheit hat entschieden, dass Esther und Daniel in unserer Gemeinde aufgenommen wurden. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Ich kann euch garantieren, dass eine sehr, sehr gute Gemeinde ist. Wir möchten euch auch diese immer dazugehörende so Pflanze in die Hand drücken, wenn ihr die Gemeinde so heute nach dem Gottesdienst verlässt. Und wir werden euch fragen, wie in der Zukunft die Pflanze gepflegt habt. Also bitte passt auf die Pflanze auf. Wir möchten nun jetzt die Stunde beginnen mit dem Lied Nummer 395. Verzeihung, 359.
Im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen erhältst durch dein Wort, dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.
Wir nehmen Platz und wir hören uns eine Kindergeschichte jetzt.
Liebe Kinder, hallo, ich habe für euch eine Geschichte mitgebracht, die eigentlich euch nur eins beibringen soll, und zwar, dass wir mit unseren Eltern über alles reden sollen, vor allem, wenn uns was bedrückt. Und zwar war die Geschichte folgendermaßen: Da war ein kleiner Junge, der ging mit seiner Mama einkaufen, und die hat ihm schon von Anfang an gesagt, wenn wir heute einkaufen gehen, heute kaufen wir nichts. Wir kaufen nur einfach jetzt was zum Essen ein und sonst nichts. Keine Spielsachen, nichts. Bitte sei ganz lieb. Und der Junge, der hat aber so viele schöne Autos gesehen da in dem Geschäft. Und dann lief er an dem Regal vorbei und dann ging er schon mit dem Auto zur Mama und hat gesagt, Mama, darf ich das mitnehmen? Und er hat gesagt, nee, wir haben doch gesagt, nehmen wir nicht mit. Naja, irgendwie hat es ihn doch so bewogen, hat er mit dem Auto rumgespielt und ist rumgelaufen und hat es dann irgendwann einfach, hat gar nicht viel nachgedacht, hat es einfach in die Tasche gesteckt. Da kommen die zu Hause an, packen alles aus, ein Tag vergeht, am nächsten Tag, da spielt die Mama dann mit dem Jungen in seinem Zimmer auf dem Boden und dann holen sie alle Autos raus. Auf einmal ist da ein Auto, das kannte die Mama gar nicht. Und dann fährt der Junge so mit dem Auto und dann sagt sie, ja, wo hast denn du das Auto her? Und auf einmal, da wird der Junge im Gesicht rot wie eine Tomate. Was glaubt ihr, warum ist der so rot geworden wie eine Tomate? Was glaubt ihr? Das war nämlich das Auto aus dem Geschäft, wo die Mama gesagt hat, das sollen wir gar nicht, wir kaufen heute nichts ein. Irgendwie ist das Auto nämlich doch zu Hause gelandet, und zwar hat der Junge das einfach mitgenommen. Und jetzt hat er sich gedacht, in dem Moment, es war ein ganz wichtiger Moment für ihn, der wurde ganz rot, und jetzt hat er verschiedene Möglichkeiten gehabt. Entweder er hat gesagt, ach, das Auto, das habe ich von irgendwo, oder das habe ich von einem Freund, aber nee, er hat gesagt, Mama, du, ich habe da einen Fehler gemacht, das Auto, das war gestern im Geschäft, und jetzt ist es hier, aber du hast mir ja gesagt, wir sollen gar nichts, wir kaufen keine Geschenke. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Da hat die Mama gesagt, gut, finde ich super, dass du mir das so sagst. Jeder kann mal einen Fehler machen. Du weißt, du hättest das Auto nicht mitnehmen sollen. Weißt du, was wir machen? Wir gehen heute ins Geschäft zurück und geben das an der Kasse ab und sagen dem Verkäufer, du, das tut uns leid. Eigentlich haben wir abgemacht, wir nehmen nichts mit und du hast es trotzdem mitgenommen und wir geben das ihm ab und schauen mal, ob der, wie der das, was der dazu sagt. Dann sind die ins Geschäft gegangen, haben das Auto abgegeben, haben sich entschuldigt, haben gesagt, Mensch, das wollten wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Und er hat gesagt, das ist gar kein Problem, schön, dass ihr kommt, schön, dass ihr ehrlich wart. Das passiert mal, aber das soll nicht wieder vorkommen. So, was ist die Moral von der Geschichte, liebe Kinder? Manchmal machen die Kinder auch Sachen, wo sie vielleicht denken, mei, das war nicht ganz richtig. Und wenn die Erwachsenen dann fragen, ja, was war denn da los? Dann wird man auch schon mal rot im Gesicht und denkt, upsa, da habe ich was falsch gemacht. Und manche entscheiden sich dann dazu, irgendwie weiter zu lügen und sagen, ich muss da noch irgendwie eine andere Lösung finden. Ich will der Mama und der Papa jetzt nicht sagen, was ist. Aber ich sage euch was, es gibt das Sprichwort, das heißt, Lügen haben kurze Beine. Die laufen nicht lange. Ja, also es lohnt sich, immer ehrlich und immer offen zu sein mit Mama und Papa. Wenn man das schon als kleines Kind übt, dann kann man das später noch viel besser, wenn man noch andere Themen hat. Und es lohnt sich immer mit Mama und Papa die Dinge zu besprechen, weil die wissen einfach erstens mehr und zweitens, die wollen ja für euch nur das Beste immer. Das heißt, gewöhnt es euch an, auch wenn die Momente da sind, wo ihr mal wirklich rot werdet, und denkt, mei, da habe ich was verbockt, da ist was schiefgelaufen. Sag die Wahrheit, sag Mama und Papa, was passiert ist und dann werden die Sachen wieder gut und da lernt man auch ehrlich zu sein. Das war die Kindergeschichte für heute für euch und ich wünsche euch noch einen schönen Sabbat.
Es folgt nun ein Lied von dem Kinderchor. Sehr erfrischenden Augenblick folgt die Predigt und wir wünschen dem Daniel und uns allen Gottes Segen.
Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde Wolfratshausen. Es ist ja, ich muss ja vorhin kurz schmunzeln, jetzt haben wir in Gerritsried damals gewohnt. Wie viele Jahre habe ich da gewohnt, Esther, mit dir dann noch? Also ich glaube 5 Jahre, 6 Jahre war ich in Gerritsried und da hat die Brigitte oft gesagt, werdet doch Mitglied in Wolfratshausen. Ja, da waren wir 5 Minuten entfernt mit dem Auto, jetzt wohnen wir 1 Stunde weit weg und jetzt werden wir Mitglied. Also da muss man manchmal vielleicht früher schon einfach nochmal nachdenken. Aber gut, besser später als nie. Und wir freuen uns, also wir sind ja hauptsächlich mit der Gruppe Starnberg, Sabbats, ja, feiern wir Gottesdienst zusammen, genau, und freuen uns aber, dass wir natürlich euch als unterstützende Gemeinde, Muttergemeinde haben. Nun, die Predigt heute möchte ich beginnen mit einem Bibelvers, der ist mir eigentlich erst gestern gekommen, also die Predigt war schon fertig, aber ich habe mich gestern live reingeschaltet, nochmal in die ASI-Tagung und da wurde ein Bibelvers angesprochen. Ich weiß nicht, wer gestern zugehört hat oder nicht, aber ich dachte, es wäre doch gut, den nochmal als Einleitung zu nehmen heute für diese Predigt. Und zwar finden wir den im Lukas-Evangelium, Worte unseres Herrn Jesus, Lukas-Evangelium Kapitel 18 und dort Vers 8. Lukas, Evangelium, Kapitel 18 und dort Vers 8. Da heißt es, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, aber darum geht es jetzt nicht um diesen Abschnitt, sondern jetzt kommt der eigentliche Textabschnitt. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. Und es war sehr spannend, der Sprecher gestern Abend hat sich die Frage gestellt, ja, gibt es denn kein Glauben auf unserer Erde? Also es gibt an jeder Ecke Erde, Glauben auf unserer Erde. Von der gesamten Erdbevölkerung, knapp 6 Milliarden Menschen der Bevölkerung bekennen sich zu einer der großen 4 Weltreligionen. Und auch wenn wir allein Fußball anschauen, ja, wie viele Fußballer, wurde da als Beispiel erwähnt, Messi alleine, ja, der alles Gott zu verdanken hat, also auch er glaubt an Gott. Also wir haben eigentlich, wenn Jesus hier fragt, werde ich Glauben finden? Ja, dann könnten wir sagen, ja, in der Welt, da gibt es keinen Glauben, wenn Jesus zurückkommt. Aber wenn wir so in die Welt schauen, dort gibt es ganz schön viel Glauben. Interessant ist natürlich die Frage, welcher Glaube ist hier gemeint? Denn Jesus spricht hier, wenn er fragt, wenn er wiederkommen wird, wird er Glauben finden? Dann ist die Frage eher gemeint, wird er den Glauben finden? Wird er den Glauben finden aus der Offenbarung, aus der dreifachen Engelsbotschaft, wo es heißt, hier sind die, die Gebote halten und den Glauben Jesu haben. Ist es den Glauben, den er finden wird? Und diese Botschaft, diese Frage richtet sich dann in logischer Konsequenz an uns. Denn Glaube, von Glaube wimmelt es auf diesem Planeten. Jeder glaubt irgendwas. Aber wird er den Glauben finden, wo Jesus Christus Zentrum, wo sein Wort Zentrum und Mittelpunkt des Lebens ist, wird er das finden, wenn er wiederkommt? Wird er diesen Glauben bei uns finden, bei seiner Gemeinde? Ich glaube, das ist die Frage, die sich wirklich oder die wirklich im Raum steht und die uns wirklich betrifft. Und das Thema heute ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da ging es ziemlich drunter und drüber, viele, viele Aufgaben und viel zu tun. Und da war ich ziemlich gereizt und auch so unausgeglichen. Da hat jemand mal zu mir gesagt, du mach mal so einen Online-Selbsttest, ob du Burnout hast. Da dachte ich, naja gut, mache ich mal. Na, dann klickt man sich so durch die Fragen, da wird gefragt, trifft er zu, trifft er nicht zu. Weiß nicht, machen ja diese Persönlichkeitstests, gibt es in ganz vielen Frauenzeitschriften auch und so, bist du eher der Typ oder der? Also da wird ein bisschen abgefragt, ob es wissenschaftlich fundiert ist, sei mal dahingestellt, aber man fragt so ein paar Dinge ab und am Schluss gibt es dann ein Output, da heißt es, erhöhtes Risiko von Burnout. Du bist an der Grenze, such lieber ärztliche Hilfe. Ja, vielleicht schadet das auch nicht dem einen oder anderen an der Stelle, das sogar zu tun. Aber man kann dann mit den Testergebnissen umgehen, wie man möchte. Man nimmt sie ernst oder nicht. Nun, was ich heute mit euch vorhabe, ich möchte nicht so einen Test mit euch machen, aber ich möchte euch 7 Fragen stellen. Und zwar auf Grundlage eines Bibeltextes, der im 2. Korintherbrief an uns gestellt wird von Paulus. Lasst uns mal aufschlagen zusammen, 2. Korinther, Kapitel 13. Und dort heißt es in Vers 5, 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Da heißt es, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Komisch, oder? Warum sagt Paulus einer christlichen Gemeinde in Korinth, prüft euch, ob Christus in euch ist. Können wir das prüfen? Können wir das machen wie mit einem Burnout-Test? Fühlst du dich ermüdet? Ja, nein, vielleicht. Hast du keine Lust am Leben? Ja, nein, vielleicht. Ja, und dann klicken wir uns so durch. Kann man so etwas auch machen im Glauben? Ich glaube, es wäre ein bisschen zu einfach gedacht. Aber lasst uns doch mal versuchen, heute ein paar Fragen uns zu stellen. Und jeder darf für sich selbst beantworten. Und ich mache damit, ob Christus in uns wohnt. Denn Paulus sagt, prüft euch, macht den Test. Denn wenn es nicht so ist, also wenn das Ergebnis der Antworten auf diese Frage nicht gut ist, ja, dann werdet ihr untüchtig. Dann was bringt das Ganze im Endeffekt? Das ist Paulus seine Frage. Er sagt, ab Vers 6 sagt er dann, ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht untüchtig sind. Also da stellt er sich und seine Mitarbeiter als gutes Beispiel voran und sagt, wenn ihr Fragen habt, ja, dann stellt sie. Die erste Frage, die ich heute an die Gemeinde Wolfratshausen, an mich stelle, an die, die zuhören, lautet, hat die Sünde Herrschaft in deinem Leben? Hat die Sünde Herrschaft in deinem Leben? Lass uns einmal, ich möchte jetzt auch gar nicht, ich meine, die Bandbreite an Fülle wäre ja unendlich, wenn man die aufzählen möchte. Da lohnt es sich gar nicht, aber ich denke, es gibt Momente, wo wir selber wissen, das war ein Fehler. Und wenn dieser Fehler immer wieder auftaucht in unserem Leben, seien es Gewaltausbrüche, moralische Verfehlungen, üble Gedanken, was auch immer, Diebstahl, Lüge, haben wir keine Kontrolle darüber. Und es kommt immer wieder vor. Und die Abstände seien egal. Es kann sein, dass es täglich vorkommt, einmal im Monat, einmal in 3 Monaten oder einmal im Jahr. Aber wenn wir merken, es kommt immer wieder in unserem Leben vor und wir schaffen es nicht, hier zu überwinden, dann haben wir hier einen Fleck in unserem Leben, wo die Sünde noch Herrschaft über uns hat. Und da gibt es eine gute Hoffnung von Gott. Lass uns aufschlagen im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13. Philipper, Kapitel 2, Vers 13. Dort heißt es, denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. So, wenn du den Wunsch hast, wenn du möchtest, dass die Sünde nicht mehr Herrschaft in deinem Leben hat, dann bitte zu Gott, denn er schenkt dir auch das Wollen, weil vielleicht willst du es ja auch gar nicht. Vielleicht fühlt es sich so gut an oder du hast dich so damit abgefunden, dass du sagst, okay, so bin ich halt. Aber nein, Gott hat auch da eine Lösung. Und er kann helfen. Auch schon ganz am Anfang der Bibel, im 1. Mose Kapitel 4, Vers 7, als das erste Menschenpaar gesündigt hat, 1. Mose Kapitel 4, Vers 7, da sprach der Ewige, ist nicht als so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Und das geht nur, wir haben es gerade gelesen, durch die Hilfe Gottes, denn bei ihm ist das Wollen und das Vollbringen. Und in dem Kontext möchte ich euch auch noch meinen Lieblingsvers mitgeben, der mir persönlich seit meiner Bekehrung immer nachgeht, im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6. Da heißt es, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wenn du hier bist, wenn dich der Geist gerufen hat, sei es durch die Erziehung in deiner Familie oder auch in deinem Lebensweg, jemand hat dich angesprochen, egal wie du heute hier bist, aber der Herr hat ein Werk in dir begonnen und er möchte es zu Ende bringen. Und ein Bestandteil davon ist, dass die Sünde nicht mehr Herrschaft in deinem Leben hat. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, steht unter der Frage, kann ich vergeben ohne Bedingung? Kann ich vergeben ohne Bedingung? Meinem Nächsten, meinen Eltern, meinen Mitarbeitern, meinem Ehepartner, meinen Kindern, kann ich vergeben ohne Bedingung? Scheint eine einfache Frage zu sein, aber ich glaube, jeder Mensch ist in seinem Leben an Punkte gekommen, wo er Menschen getroffen hat oder Dinge erkannt hat, auch im Nachhinein, wo er merkt, wow, das war hart. Harter Tobak, wenn man das vielleicht jemand erzählen würde, was da im Leben von manchen Menschen passiert ist. Und wie kann man da vergeben? Wie kann man da sagen, ich trage das nicht mehr nach? Es ist eine göttliche Tugend. Und dem einen fällt es ein bisschen leichter, da hilft Gott auch noch mit. Und dem einen fällt es ganz schwer. Und da wiegt die Verbitterung so sehr im Leben. Ja, und das kann wirklich auch kaputt machen. Und da will Gott noch mehr helfen und sagen, ich möchte diese Last nehmen von dir und ich möchte dir die Gabe der Vergebung schenken. Und da möchte ich mit euch einfach unseren Herrn und Meister einmal anschauen. Lukas Kapitel 23 in Vers 34. Lukas Kapitel 23 in Vers 34. Da hing Jesus selbst verspottet am Kreuz, entblößt. Und er spricht in Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unglaublich. Unglaublich, welche Vergebung. Er hat ihnen nicht angerechnet ihre Sünden. Und weiter, der gleiche Geist offenbart sich in Apostelgeschichte 7, Vers 16. Offenbarung 7, Vers 60. Die Rede des Stephanus. Offenbarung Kapitel 7, Vers 60. Ihr wisst, Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 60. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 60. als Stephanus hier als Missionar Gottes gesteinigt wird. Ohne jetzt diese Bilder auszumalen, was das für eine Situation für einen Menschen ist. Aber was sagt er da in Vers 60? Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ich weiß nicht, was deine letzten Worte wären, wenn du in so einer Situation bist. Oder meine letzten Worte. Aber auf Jesu Lippen und auf Stephanus Lippen, selbst in der Stunde, im Augenblick des Todes, und das nicht ein natürlicher Tod, sondern hervorgerufen durch Menschen, die einem wirklich Böses wünschen, mit Zorn in den Augen. Da war das Letzte, was ihnen über die Lippen kam: Vergib ihnen. Unglaublich. Das ist eine Liebe, das ist eine Größe, die können wir nur von Gott erbitten. Das kann nur Jesus Christus in uns bewirken. Lass uns auch noch aufschlagen in diesem Zusammenhang Epheser Kapitel 4, Vers 23. Epheser Kapitel 4, Vers 23. Da ist der Aufruf an uns: Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. So, Gott möchte, dass unsere Gesinnung, dass unser Geist erneuert wird. Und wenn du merkst, dass vielleicht sich in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, etwas ja, so eingefahren hat und man hat sich daran gewöhnt, mit bestimmten Dingen zu leben, dann ist dieser Vers heute wieder aufs Neue für dich von, und für mich von Bedeutung. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht, Vers 24, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und hier kann Gott Wunder tun. Hier möchte Gott ein Wunder tun in unserem Leben. Ich habe noch aufgeschrieben, Matthäus Kapitel 6, Matthäus Kapitel 6, Vers 15. Matthäus Kapitel 6, da schließt Jesus die Bergpredigt ab mit den Gedanken: Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Unglaublich. Also es ist ein ernstes Thema. Wenn wir Groll, wenn wir Bitterkeit haben, glaubt mir, dem gegenüber oder der gegenüber, die etwas uns angetan hat, uns ungerecht behandelt hat, betrifft das nicht. Es liegt auf unseren Schultern. Es liegt als Last bei uns. Und es kann sogar so eine Last sein, die uns den Weg zum Himmel versperrt. Das heißt, auch wenn eine große Ungerechtigkeit empfunden wird, geh zu Gott und bitte um Vergebung. Dies möchte man natürlich nochmal eingrenzen, je nachdem, wie schlimm die Erfahrung war oder wie groß hier die Vergebung passieren soll, bedeutet nicht, dass man alles resetten kann und die Beziehungen wieder auf den Nullpunkt bringt und von neu anfängt. Das ist manchmal unmöglich. Man muss Dinge akzeptieren und auch mal getrennte Wege gehen, vielleicht auch Menschen meiden, kann auch zu der Gesundheit der Psyche nötig sein. Aber dass wir vergeben, dass von unserer Seite kein Groll, keine Last mehr da ist, loslassen, das möchte Gott uns schenken. Die nächste Frage, die ich an euch richte, Frage 3, lautet: Teilst du deinen Glauben mit anderen? Teilst du deinen Glauben mit anderen? Da möchte ich mit euch aufschlagen, Markus Kapitel 8, Vers 38. Markus Kapitel 8, Vers 38. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Warum diese Worte? Denn ja, wie leicht geht es uns von der Zunge, über alles Mögliche zu reden. Und ich kenne mich ja selber, ich bin auch so eine Plappertasche. Ich kann stundenlang mit jedem über alles und die Welt reden. Aber wann kommen wir mal auch zum Punkt? Wann teilen wir unseren Glauben? Und da muss ich sagen, hat sich bei mir auch etwas verändert. Ich weiß, als ich ganz frisch im Glauben war, ich habe so meine Bekehrung erlebt. Ich komme ja nicht aus einem adventistischen Elternhaus, war in der evangelischen Landeskirche, hatte so meine Kontaktpunkte zur freien evangelischen Szene, zur Pfingstgemeinde auch ein bisschen charismatisch angehaucht damals. Es war aber nicht so mein Stil. Da wurde ich nicht so warm mit denen. Und dann hatte ich Kontakt zu den Adventisten auf einmal. Und da hat es Klick gemacht. Der Heilige Geist hat mir so viel Liebe und Erkenntnis geschenkt. Ich bin zu meinen Freunden gegangen und habe denen alles erzählt. Ja, ich habe im ganzen Stadtviertel, haben alle gedacht, der Stricker, der hat eine Gehirnwäsche bekommen. Aber es war, ich konnte nicht anders. Ja? Also wenn ich jemanden getroffen habe, ich sage, du, bei mir ist was passiert und es ist so und so. Und die haben sich natürlich umgedreht und haben gesagt, boah, der ist total durchgedreht. Ja? Vielleicht habe ich auch manche Worte nicht so gewählt, wie ich sie heute wählen würde, ein bisschen dezenter oder klüger. Damals habe ich einfach gesagt, wie ich es jetzt empfinde und wie es ist. Und natürlich gab es auch entsprechende Reaktionen, aber es war mir damals total egal. Aber dann hat sich das ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich war jetzt dann in der adventistischen Schule angestellt, da hatte ich ja auch nur mit Adventisten um mich zu tun. Da musste ich es gar nicht mehr so oft, da kam ich nicht mehr so oft in Berührung, auch mit Kollegen, dass ich sage, da muss ich wirklich einen festen Standpunkt einnehmen, weil ich muss sagen, wir hatten ein tolles Klima. Man konnte offen und frei reden, es war eine christliche Atmosphäre. Und dann kam ich aber wieder in die freie Wirtschaft und ich kann mich noch erinnern, wie interessant das war. Da war ich auf einer Messe mit Kollegen und mein Koffer war gepackt und die wussten schon, ich trinke nicht und mache das nicht. Und dann, aber ich habe jetzt mit den Kollegen nie so wirklich ein intensives Gespräch geführt über den Glauben. Und dann mache ich so meinen Koffer auf und da liegt meine Bibel oben drauf. Und dann schnappt er sich gleich die Bibel, ja, und macht mich so ein bisschen nach, weil ich hatte noch so einen Hut, so einen Cowboy-Hut. Hat er sich so gleich ein bisschen nachgeäfft, hat den Hut aufgezogen, die Bibel. Da habe ich gesagt, du, warte mal, wir müssen mal drüber reden. Und dann hat er gesagt, ja komm, jetzt musst du mal erzählen, was da los ist. Ja, und dann kamen wir ins Gespräch. Aber so tut Gott seine Wege führen, ja, manchmal auch durch lustige Situationen, dass man ins Gespräch kommt. Aber ich denke, es ist ein Punkt gewesen, auch für mich, wo ich gemerkt habe, Herr Jesus, wo stehe ich? Lebst du in mir? Dass diese Kollegen, mit denen ich hier arbeite, es musste zu so einer Situation kommen, wo sogar der Kollege das herausgefordert hat, ja, und mir die Bibel aus dem Koffer rausgeschnappt hat, dass ich wirklich hier mich hinsetze und mit denen ein Gespräch führe. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht so weiterhaben. Gib mir bitte wieder Mut, gib mir die Lust, gib mir die Freude, mit meinen Kollegen in einer vernünftigen, in einer schönen, aber in einer geistgeführten Weise von dir zu sprechen. Und ich denke, ein Kriterium, wenn wir so einen Fragebogen durchklicken würden, teilst du deinen Glauben mit anderen, wo befinden wir uns da? Trifft er zu? Trifft gar nicht zu? Manchmal, wo würden wir anklicken, wenn wir so einen Selbsttest machen würden? Der vierte Punkt: Offenbaren sich in deinem Leben die Früchte des Geistes. Wir kennen die Früchte in Galater Kapitel 5, Vers 22 bis 24. Vielleicht erscheinen die auch gleich hier. Offenbaren sich in deinem Leben die Früchte des Geistes. Interessante Frage. Kann man vielleicht auch mal so auf externe Meinungen mal ein bisschen auch mal nachfragen. Ja, weil man selbst ist ja manchmal, also ich weiß, wenn man Leute so fragt, die nicht bekennende Christen sind an der Tür oder sonst wo, man spricht sie auf den Glauben an und sagen so, ich bin eigentlich ein ganz ordentlicher Mensch, ich lebe mit meinen Nachbarn, wir verstehen uns alle gut, mach nichts Schlimmes, passt schon. Ja, ist das schon die Frucht des Geistes? Oder gehört da mehr dazu? Wir können sie lesen, die Früchte des Geistes. Möge jeder sich das selbst prüfen, das wäre nochmal wahrscheinlich Unterpunkte, wo man selbst nochmal fragen könnte, trifft zu, trifft voll und ganz zu, trifft eher nicht zu, manchmal. Wo würden wir hier anklicken? Fünfter Punkt, Gebet und Bibelstudium. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 sagt, betet ohne Unterlass. Und ich muss an der Stelle vielleicht einfach mal in den Raum legen und da fasse ich mich an der eigenen Nase. Wenn wir morgens aufwachen, was ist das Erste, wonach wir greifen? Das Smartphone? Oder schaffen wir es morgens als allererstes einfach mal den Tag Gott zu weihen? und sagen, nein, stopp. Herr, das Erste, was ich mache, ich bete zu dir und ich bitte dich um den Segen für den Tag und ich weihe mich dir aufs Neue. Offenbar mir heute deinen Willen für mein Leben. Führe mich durch deinen Geist. Kann ein einfaches Gebet sein, muss gar nicht lang sein. Aber nur diese Priorität für unser Gehirn, das schon zu setzen und nicht zu sagen, wo ist mein Handy? Ich schnapp mir das. Ist unglaublich. Ich habe selber nicht gedacht, dass ich selber mal so weit komme, dass ich da selber bei mir auch die Priorität setzen muss. Denn das war eine ganze Zeit in meinem Leben gar kein Thema. Bin aufgestanden, als Erstes das Gebet auf den Knien und mit dem Tag Gott geweiht und dies und das. Und dann irgendwann kam mal das Handy. Aber irgendwie ist die Zeit so schnell geworden und dann verlässt einen auch mal die Geistigkeit zwischendurch, wenn vielleicht die Aufgaben zu viel werden oder man einfach nur Ablenkung sucht. Ja, und dann schleicht sich das schnell ein, dass man dieses kleine Gerät gerne auch als allerersten Input am Tag schon neben sich hat. Und das ist, musste ich feststellen, auch dank meiner Frau, stellt mir auch manchmal die Frage, und hat mir gestellt und sagt, Schatz, du, wenn ich da morgens in den frühen Morgenstunden, die wirklich noch ruhig sind, das Kind schlief noch, mit was habe ich die Zeit verbracht? Habe aufs Handy geschaut. Ja, vielleicht mag es auch ein geistlicher Input gewesen sein, aber es war nicht die Prio 1, erst mein Leben Gott zu weihen und das Wort aufzuschlagen. Das wäre vielleicht sogar der nächste Schritt dann noch danach. Ja, also dass man erst wirklich im Gebet mit Gott spricht. Der erste Schritt. Ich glaube, das ist ein Punkt, wenn wir hier fragen würden, beginnst du deinen Tag mit Christus und Gebet? Trifft voll und ganz zu? Trifft er zu? Manchmal trifft er nicht zu? Nie. Wo würdest du den Klick setzen? Sechster Punkt. Wie freizügig und verschwenderisch bist du gegenüber Gott? Wie freizügig und verschwenderisch bist du gegenüber Gott? Und da geht es jetzt in erster Linie nicht nur ums Geld. Das ist ein Thema. Ja, wenn ein Aufruf da ist, wenn irgendwo wirklich etwas gebraucht wird, aufgebaut wird, benötigt wird, wie offen sind wir hier auch einen Beitrag zu leisten, aber auch mit unserer Zeit. Wenn es Aktivitäten gibt in der Gemeinde, die zum Wohle der Stadt sind, zum Wohle der Menschen oder einfach auch die Lastenträger der Gemeinde zu entlasten, wenn da ein Aufruf an dich kommt und es heißt, möchtest du nicht mithelfen? Wie freigebig, wie verschwenderisch bist du da mit deiner Zeit, wenn es um Gott und um sein Werk geht? Voll und ganz. Manchmal eher nicht. Nein, da gebe ich gar nichts ab. Nur das, was sein muss. Wo sehen wir uns da? Und der letzte Punkt, die letzte Frage, die ich euch stellen möchte, und da bin ich vielleicht noch ein bisschen zu früh im Jahr, aber für mich ist schon jetzt mit den Blättern, die fallen, eigentlich schon das Jahresende so eingeläutet. Ja, jetzt bald kommen die Adventssonntage und die Märkte. Also das ist so, es riecht nach Jahresende. Ja, wenn man so rausschaut. Und da muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, wenn ich dieses Jahr zurückblicke, neben Geld verdienen, arbeiten, rumreisen und dies und das und jenes, wo bin ich in diesem Jahr geistlich gewachsen? Und da stellt sich die Frage nicht, wie alt ich bin oder wie reich ich bin oder woher ich komme. Das sind Fragen, die kann sich jeder stellen. Da gibt es keine Ausreden. Jeder darf sich diesen prüfenden Fragen einfach mal stellen und ehrlich antworten. Bin ich letztes Jahr gewachsen? Persönlich, charakterlich, aber vor allem auch im Glauben, in meiner Beziehung zu Christus. Oder ging es eher bergab? Lebe ich vielleicht noch von den Erfahrungen von früher und von den Erweckungen, die ich mal mitgemacht habe? Oder gab es in meinem Leben dieses Jahr wirklich auch einen Fortschritt? Bin ich in der Beziehung gewachsen? In der Familie? Mit Christus. Lass uns dazu einmal aufschlagen, 2. Petrus Kapitel 1 und die Verse 4 bis 9. 2. Petrus Kapitel 1 und die Verse 4 bis 9. 2. Petrus Kapitel 1, 4 bis 9. Oder lesen wir ab Vers 3 schon. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran. Also der Aufruf ist, alle Mühe, was wir an Kraft haben, und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld Frömmigkeit, in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Also wir merken, die Aufrufe hier im Petrusbrief, als auch von Paulus, wo er sagt, prüft euch, dass ihr nicht als untüchtig erfunden werdet. Oder hier, man nennt auch diesen Abschnitt im Petrusbrief die Glaubensleiter. Denn es ist ein Hochhangen, ein Wachsen. Man steigt immer höher. In der Tugend, in der Erkenntnis, in der Mäßigkeit, in der Geduld, in der Frömmigkeit. Es ist ein Aufsteigen. Der christliche Weg ist ein Aufstieg, kein Abstieg. Wir gewinnen. Und ich muss euch ehrlich sagen, der Auslöser für diese Predigt war ein Satz, ein Wort von meiner Frau, die Esther hat gelesen im Buch, was war das, Adventist Home oder Ein glückliches Heim. Und da war ein Satz, der hat mich richtig getroffen, der hieß, das Zuhause sollte der anziehendste oder schönste Ort für Kinder auf der ganzen Welt sein. Das heißt nicht der Urlaub in Italien oder Europapark oder der Märchenwald um die Ecke oder das Kino, sondern zu Hause sollte der schönste Ort auf der Welt sein. Und dieser Satz hat mich so bewegt, weil ich muss sagen, ich habe es zu Hause ein bisschen anders erlebt, ohne jetzt in Details zu gehen, aber ich war gerne draußen, ich war gerne weg. So für mich bedeutet es an dieser Stelle ein Umlernen, ein Umdenken. Gott muss hier ganz schön viel machen in meinem Charakter, in meiner Art zu denken und zu handeln, dass dieses Ziel in diesem einfachen kleinen Satz, dass das Zuhause der schönste und anziehendste Ort der Welt wird. Aber es ist mein Ziel, es ist mein Wunsch. Und von diesem Wunsch ausgehend kam natürlich die Frage, alleine schaffe ich das nicht, ist unmöglich. Wie soll ich denn das schaffen? Wenn ich selber nicht gelernt habe, wenn ich selber erst jetzt diese Erkenntnis wirklich bekommen habe, weil als wir zu zweit waren, war es eh immer schön. Ja? Also das war ja wie, man hat wirklich viel entdeckt, aber jetzt kommen schon ein paar Momente, wo man sagt, da muss man kluge Entscheidungen treffen, da muss man nachdenken, da muss man Prioritäten setzen, da muss man sich hinsetzen und da möchte ich das mit Gott machen. Und ich schaffe das nicht alleine, da bin ich so ehrlich und sage, da bin ich nicht nur zu blöd dafür, sondern bin ich auch zu böse dafür, zu egoistisch. Das muss Christus in mir tun. Deswegen möchte ich, dass Jesus in mir lebt. Und dadurch kamen eigentlich diese Fragen. Das ist eine Predigt, die ist schon etwas älter, die hatte ich vor einigen Jahren mal gehalten. Aber die kam mir wieder in den Sinn. Und diese Fragen, bin die nochmal neu durchgegangen für mich und musste sagen, wenn ich jetzt so diese Auswertung anklicke, Ergebnis anzeigen, wenn ich jede Frage ganz ehrlich angekreuzt habe, trifft voll und ganz zu, manchmal trifft eher nicht zu, da muss ich zum Arzt. Ich muss zum Arzt. Und unser Arzt ist unser Vater im Himmel. Es ist Jesus, der uns versprochen hat, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir und holt euch Weisheit, bittet darum. So jeder, der diese sieben Fragen, ich gehe sie jetzt noch einmal kurz durch, hat die Sünde Herrschaft in deinem Leben? Kann ich vergeben ohne Bedingung? Teile ich meinen Glauben mit anderen? Offenbaren sich in meinem Leben die Früchte des Geistes? Gibt es in meinem Leben regelmäßig Gebet und Bibelstudium? Bin ich freizügig und verschwenderisch mit meinen Ressourcen, mit dem, was ich habe, gegenüber Gott? Und findet in meinem Leben geistliches Wachstum statt? Ich glaube, es sind vier entscheidende Fragen, wo Paulus uns ermuntert. Ich lese noch einmal durch, vor im 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5. Liebe Geschwister, erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Amen.
Vielen Dank dem Daniel für diesen sehr interessanten Test als Selbstdiagnose des eigenen geistlichen Lebens. Und ich möchte, dass bei uns allen die meisten Antworten auf Ja sind, außer die Frage, wo es richtig Nein ist, mit der Verschwendung. Ja. Gott möge uns helfen, dass wir uns regelmäßig prüfen, wie wir im Geiste stehen. Wir möchten nun zum Schluss kommen und wir möchten gemeinsam das Lied Nummer 91 singen.
Diese Gnadenzeit schenkst, Herr. Du hast uns beschenkt so reich und wir möchten dich bitten, offenbare uns, wer wir sind. Offenbare uns, wo wir stehen. Offenbare uns, wie blind, armselig, jämmerlich und bloß wir sind, Herr. Aber lass uns nicht da, sondern richte uns auf. Schenk uns das Wollen und Vollbringen. Beende dieses Werk, was du in uns angefangen hast. Hilf uns, diese Fragen, die wir heute gehört haben, so zu beantworten, dass nicht nur du dich freust, dass die Engel sich freuen, sondern auch, dass wir ein erfülltes, ein glückliches Leben führen. Allmächtiger Vater, tu ein Wunder in uns, in deiner Gemeinde, gerade auch hier in Wolfratshausen und in der Gruppe in Starnberg, dass wir weiterhin zu dir wachsen und eine Erquickung erleben in der Gemeinde, die einfach schön ist, die Frieden mit sich bringt und die anziehend ist, Herr. Mögest du uns heute am Sabbattag nachgehen mit diesen Fragen und auch jetzt, wenn wir uns dem Ende des Jahres nähern und nochmal zurückschauen, was hat das Jahr gebracht, Herr? Geh mit uns und lass uns nicht. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Wir möchten nun gemeinsam das Lied Nummer 386 singen. Wir nehmen Platz. Wir sind am Ende der zweiten Stunde angekommen. Ich möchte uns allen Gottes Segen wünschen und Gottes Wirken in der kommenden Woche für uns allen. Wir hoffen, dass wir uns gesund am kommenden Sabbat uns wieder treffen. Zum Schluss möchten wir noch ein Musikstück hören.
Danke, meine Frau ist. Sollte jetzt auch. Danke, also wir freuen uns sehr und sehen uns bestimmt öfters.
Vielen Dank.